Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Hier bei den Filmfestspielen in Cannes ist der Wettbewerb in vollem Gange und es ist in diesem Jahr wieder mal ein Gipfel der Filmautoren und Autorinnen. Es gibt viele große Regienamen hier im Wettbewerb. Francis Ford Coppola, David Cronenberg, Paul Schrader, Andrea Arnold, um nur einige zu nennen. Wir wollen über diesen Jahrgang sprechen und wir beginnen mit einem der Stammgäste auf Festivals, Yorgos Lanthimos. Zum dritten Mal läuft ein Film von ihm in Cannes. Sein letzter Film Poor Things, diese feministische Frankenstein-Komödie, hat in Venedig gewonnen und dann ja bei den Oscars abgeräumt. Und jetzt also ein neuer Film, Kinds of Kindness. Gestern Abend hatte Kinds of Kindness hier seine Weltpremiere gefeiert. Mit dabei wieder Emma Stone und Willem Dafoe. Und ich habe Yorgos Lanthimos gestern auch treffen können. Und weil seine Filme immer wieder unterschiedlich sind, habe ich ihn gefragt, ob er eigentlich immer wieder neue Grenzen austesten will.
When we want to start making the next film, we always want to change certain things, just even for us, just to keep it, you know, fresh and explore new things.
Bei jedem Film wollen wir Sachen ändern, sagt Yorgos Lanthimos, auch für uns, um alles aufregend und neu zu halten und Neues zu erkunden. Aber gleichzeitig gibt es auch Dinge, die wir natürlich aus Sachen von den frühen Arbeiten mit einbauen, was wir gelernt haben und Sachen, die wir mögen. Es ist also eine ständige Evolution. Soweit Yorgos Lanthimos. Anke Lewicke und Patrick Wilinski sind weiterhin bei mir im Studio. Ja, wie ist es euch beiden ergangen? Wart ihr auch überrascht, dass Lanthimos nach Poor Things jetzt schon wieder einen neuen Film fertig hat?
Ja, war ich schon, weil ich meine, Poor Things war ja schon eine mega große Produktion und dass er dann jetzt schon mal wieder so einen Film raushaut. Aber ich könnte jetzt auch sagen, vielleicht ist das eher so ein Zwischenfilm oder auch ein bisschen so eine Fingerübung für Lanthimos. Dennoch weiß man doch direkt von der ersten Szene, dass man in einem Film des aus Griechenland stammenden Regisseurs sitzt, weil man versteht erstmal gar nicht, wie sich die Menschen da oben auf der Leinwand verhalten. Also da hat man diesen Angestellten, der lässt sich wirklich auch seinen Alltag von seinem Chef diktieren. Also wann er Sex hat, was er trägt, das muss immer so ein fliederfarbenes T-Shirt sein, wann er zu essen hat. Und das geht dann aber noch ins Extreme immer weiter. Also das finde ich schon immer spannend. Und der wirkt dann auch, dieser Angestellte, ja die ganze Zeit wie eine Marionette und so, also von sich selbst entfremdet. Und das hat man ja auch immer bei Lanthimos. Und dann geht man doch auf die Suche, wer hält denn eigentlich die Fäden? Und das finde ich eben immer das Spannende, dass es auch hier ein Film ist, der eigentlich aus drei Geschichten besteht und letztlich um die Frage kreist, ja, von wem werden wir bestimmt, von wem werden wir gelenkt, warum lassen wir uns so vieles antun? Und indem er das fragt, entblößt er ja immer wieder Machtmechanismen oder führt die ad absurdum. Also so ein Film ist das doch wieder, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Es gibt ja, und irgendwie ist es konsequent, dass der direkt nach Poor Things entsteht. Es gibt ja zwei Lanthimosse, so die Mehrzahl, glaube ich. Es gibt den, der The Favourite gedreht hat, also auch schon die Filme, die in Richtung Oscars gehen. Und es gibt den Griechen noch in sich. Er hat ja hier in Cannes seine Karriere begonnen, als er die Goldene Kamera bekommen hat für sein Debütfilm Dogtooth. Das sind ja so Welten, wo die Menschen sich nicht verhalten, wie sie sind, nicht wahr? Alles wird so pervertiert, der Blick ist kalt, es geht um Introspektion und dieser Film Kinds of Kindness ist jetzt auch wieder so ein Film, nicht wahr? Es ist ein, ja, man müsste eine Triggerwarnung vorwegsetzen vor jeder dieser drei Episoden, denn es passieren ganz brutale Dinge, aber ich dachte mir, es sind immer mal wieder kleine Ideen darüber, wie Leben geführt werden können, in wie man sie sich arrangiert und je nachdem, in welcher Episode ich war, hatte ich mich schon gut unterhalten gefühlt, andere fand ich nicht so gut funktioniert.
Ihr seid ein bisschen verhalten. Nicht so, also es wird nicht der, er kann nicht anknüpfen an Poor Things.
Ich finde, der also hinterlässt anders, dann natürlich schon einen Nachhall. Also es geht doch immer wieder um die Frage, warum der Mensch sich das alles so antut. Und das finde ich dann schon bemerkenswert. Und es geht aber auch, für mich ist das auch ein Film über US-amerikanische Befindlichkeiten, weil es geht ja um Menschen, die eine große Sehnsucht haben, irgendwo dazuzugehören. Also der eine will eben die Gunst seines Chefes haben oder es geht auch in einer Episode um Sekten. Also, dass man so dazugehören will und dafür ja auch buchstäblich über Leichen geht.
Bleiben wir noch weiter in den USA. Über 40 Jahre hat Francis Ford Coppola gebraucht, um seinen riesigen Film Megalopolis zu realisieren. 120 Millionen Dollar hat das Werk gekostet. Wir wissen, er hat dafür Teile seines Weingutes verkauft. Die Kritiken zum Film sind eher verhalten. Wie ist es euch ergangen?
Also ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Es war ja klar, dass Coppola nicht dieses Meisterwerk produzieren kann, das alle von ihm erwarten. Er spielt ja nicht in der Liga von Spielberg oder Scorsese, die mit Studios, mit Streamingdiensten kooperieren. Nicht wahr? Also es ist jemand, der immer für sich macht, seine Vision macht. Und dann war das natürlich ein Film, der brutal anders war. Und was ich interessant fand, bevor ich vielleicht kurz beschreibe, worum es in dem Film geht, lasst uns mal den Herrn Coppola hören, wie er erstmal Hollywood beschreibt, zu dem er sich nicht mehr dazu gehörig fühlt.
I fear that the film industry has become more a matter of people being hired to meet their debt obligations.
Ich befürchte, dass die Filmindustrie in Hollywood eine Veranstaltung geworden ist, um Schulden zu begleichen. Die Studios sind hochverschuldet und es geht nicht mehr darum, gute Filme zu machen, sondern um Schulden zu tilgen. Und deshalb fand ich sehr, ich finde, er hat recht übrigens, und ich fand sehr schön, dass er 130 Millionen Dollar seines eigenen Geldes genommen hat, um seine kompromisslose Vision zu zeigen, eine Geschichte, die in der Stadt New Rome spielt, aber eigentlich ein futuristisches New York ist. Wir lernen einen Architekten kennen, der einen klimaneutralen Baustoff erfunden hat, mit dem will er Megalopolis bauen, die perfekte Utopie, die Stadt, die alles Böse irgendwie wegträgt, keine Armut mehr zulässt, aber natürlich soll das durch eine große Intrige verhindert werden. Und wie das passiert, das erzählt er wirklich auf eine sehr eigene Art und Weise, wie Coppola.
Hat das denn für dich auch funktioniert, Anke?
Also ich kann den Film immer noch nicht einordnen. Also ich finde, es ist ein hochglänzender Monumentalfilm und ein experimenteller Science-Fiction. Und ich finde den von dem Look schon irrsinnig. Also wie er die Antike in New York wieder auferstehen lässt. Da werden Orgien gefeiert. Da gibt es, der Architekt heißt ja auch Caesar, sein Gegenspiel Cicero. Und ich finde es auch ganz interessant, was er auf der Pressekonferenz gesagt hat, was ihn eigentlich an dem Römischen Reich interessiert hat.
When years ago I said I want to do a Roman epic but set in modern America, a lot of people said, well, why?
Vor Jahren habe ich mir überlegt, ein römisches Epos in der Moderne spielen zu lassen, weil Amerika auf den Idealen der Römischen Republik erbaut wurde. Die Römer wollten keinen König und haben deshalb eine neue Form der Regierung gegründet, den Senat. Und auch die US-Städte entstanden nach römischem Vorbild. Ja, und das finde ich dann ganz interessant, wie er in New York eigentlich auf die antike Spurensuche geht. Also wie er dann so Gebäude findet, wo es so Löwen oder Adler gibt oder diese Skulpturen. Das finde ich schon alles irrsinnig. Also optisch hat der Film mich immer wieder reingeholt. Aber diese Geschichte, diese römischen Intrigenspiele, die finde ich, haben einfach ein bisschen hinterhergehängt. Also dieses Reich, die Dekadenz oder auch das vielleicht das heutige New York wie damals Rom, das untergehende Rom ist. Diese Bezüge stellt der Film für mich nicht her.
Kommen wir zu Paul Schrader. Auch sein Film hat hier gestern Weltpremiere gefeiert. Oh Canada, Richard Gere ist wieder dabei, der 1980 schon in Schraders American Gigolo den Callboy gespielt hat. Nun spielt er einen Vietnamkriegsdienstverweigerer, der auf sein Leben zurückblickt. Inwieweit schließt sich denn hier ein Kreis zu Martin Scorseses Taxi Driver, zu dem Schrader das Drehbuch geschrieben hat?
Ja, es ist wieder so eine Erzählung über die Männer im Gefängnis, von denen er natürlich gerne erzählt, der Paul Schrader. Was ich sehr interessant fand in dem Fall, die Hauptfigur ist auch ein Filmregisseur und er legt seine letzte Beichte ab. Und mit vielen Falltüren und Rückblenden, die immer unterschiedlich aussehen, erzählt uns eigentlich Paul Schrader sehr unnachgiebig und bitter und auch zynisch darüber, dass wir vielleicht nie ins Reine kommen können mit unserem Leben. Dass Fehler, die wir begehen, Sünden, die wir begehen, ab einem gewissen Moment nicht mehr nachvollzogen werden können und nicht mehr gut gemacht werden können. Das fand ich schon einen sehr persönlichen Film, einen sehr ehrlichen Film, der keine Gefangenen macht. Hat mich sehr berührt.
Wir sollten auch kurz über das einzige deutsche Glanzlicht im Wettbewerb sprechen. Franz Rogowski, der im Film Bird von Andrea Arnold mitspielt, eine Regisseurin, die ihn nur anrufen muss, damit er die Rolle zusagt, wie er hier betont hat.
Für mich war von Anfang an klar, dass ich mit Andrea Arnold arbeiten möchte, auch wenn sie mir kein Drehbuch gibt, auch wenn ich nicht weiß, wer ich bin. Es gab eben im Vorfeld eher so ein visuelles Angebot, eben den nackten Mann auf dem Hochhaus, den großen Penis, verschiedene Fotos. Ja, und eben ihre Arbeiten, die ich alle bewundere. Und ich kontrolliere gerne das, was ich mache, aber wenn Andrea anruft, dann ist es eher so ein sich hingeben und sich ein einlassen auf eine Reise, die noch gar nicht fertig geschrieben steht auf Papier.
Das sagt also Franz Rogowski. Ihr beiden, wie fügt sich Rogowski in diese dann doch sehr britische Welt der Unterschicht ein?
Ja, sehr gut. Er ist ja im Grunde eine Fantasy-Figur, wirklich ein Vogel, der einem kleinen Mädchen hilft. Man weiß nie, ist er real oder nur Fantasie, aber er bringt dieses Mädchen, gibt da wirklich Rückendeckung und alles. Und ich finde das ganz schön, wie es Andrea Arnold gewinnt durch die Figur von Franz Rogowski, der wie ein Vogel auch seinen Kopf immer sehr schief hält, einfach ein Sozialdrama, ein Fantasy und ein Märchenfilm zu vermengen und trotzdem den Blick in die britische Realität zu werfen.
Und einen Rock trägt er auch noch. Er ist das Fremde und das spielt er wirklich sehr, sehr gut.
Und offensichtlich auch bei den Industriemenschen hier, die es ja auch sehr viel gibt, einer der großen Titel. Gestern gab es wohl eine Schlange einmal um den Palast, weil so viele Menschen den Film sehen wollten. Soweit unsere Analyse zu den Filmen im Wettbewerb in diesem Jahr. Franz Rogowski ist quasi die deutsche Beteiligung im Wettbewerb. Deutsche Regisseure gibt es nicht, was in Cannes ja nicht ganz ungewöhnlich ist, wenn wir ehrlich sind.